das Lokalmagazin und unsere Gäste sind jetzt da. Patrick Schnieke und Christian Bock vom LTT in Tübingen. Und ihr seid ja wegen dem Stück Agonie und Ekstase des Steve Jobs hier. Das hatte ja Premiere, richtig?
Ja, wir hatten Premiere am 14. November. Also erstmal einen wunderschönen guten Morgen.
Hallo. Guten Morgen. Ja. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid mit dem, oder ihr werdet von dem Stück berichten, aber vielleicht erstmal zu euch beiden. Wer seid ihr? Also was habt ihr mit dem Stück zu tun?
Ja, also ich fange mal an. Ich bin Schauspieler am LTT seit 3 Jahren, jetzt in meinem 4. Jahr in Tübingen und seit 10 Jahren insgesamt schon da als Schauspieler aktiv. Und ja. Dann gebe ich mal weiter an den Christian.
Ja, und was er natürlich nicht unterschlagen darf, ist, dass er derjenige ist, der dieses wunderbare Stück auch spielt.
Richtig.
Ich bin Student in Tübingen und arbeite nebenher seit so gut 2 Jahren inzwischen als Dramaturgieassistent am LTT und habe das Stück übersetzt und dramaturgisch betreut.
Übersetzt von welcher Sprache?
Aus dem Englischen.
Ah, okay. Genau. Kann ja auch sein, dass es aus einer anderen Sprache kommt. Und um was geht's in dem Stück?
So, ja, also man kann vielleicht erstmal beschreiben, wie es zu dem Abend kam. Also normalerweise ist es ja so, dass der Spielplan des LTT gemacht wird 1 Jahr oder 2 Jahre vorher schon, weil die Stücke verkauft werden müssen, weil man das Konzept bauen muss, wie ein Spielplan gestaltet wird, dramaturgisch die Stücke vorbereitet, Regisseure sucht etc. Und in dem Fall war es ganz anders. Da war ich im Sommer in Urlaub in Edinburgh in Schottland. Wo jedes Jahr im August, September das größte Theaterfestival der Welt stattfindet. Also da treffen sich alle Künste zwischen Amateur, professionellem Tourneetheater, Straßentheater, Stand-up-Comedy-Festival und Oper ist auch noch mit dabei. Kann man sich stündlich zwischen 250 verschiedenen Theaterstücken entscheiden. Also ein absoluter Wahnsinn und wunderschön natürlich für jemanden, der sich damit beschäftigt. Und da hatte ich das Glück, aus diesem großen Wust von Theaterstücken einen Kollegen kennenzulernen, einen Engländer, der mit dem Stück gerade tourte in Nordengland und habe ihn auch mit dem Stück gesehen, es hat mich sofort fasziniert und ich kam eben zurück und habe meiner Chefin das vorgeschlagen und dann ging das ganz, ganz schnell, dass wir uns dafür entschieden haben, das wenn dann auch sofort zu machen. Ganz großartig vom Haus, dass sie mir also die Zeit und den Raum gegeben haben, das zu versuchen und dann war nur die Frage, da das Stück zwar tantiemenfrei im Netz erhältlich ist, aber nur auf Englisch, wir wollen es machen und dann auch sofort und in 6 Wochen soll Premiere sein, aber wer übersetzt es jetzt? Und zwar nicht nur einfach Wort für Wort, sondern so theatral, dass es auch auf der Bühne funktioniert. Und jetzt kommt Christian Bock ins Spiel.
Ja, es war dann so, dass Armin Breidenbach, unser Dramaturg, auf mich zugekommen ist und gesagt hat, schau dir doch mal das Stück an und ich habe das Stück durchgelesen, fand es ganz nett und dann hat er hinterher gesagt, ja, könntest du das auch übersetzen? Und dann habe ich es natürlich erstmal nochmal durchgelesen, aber das ist ein super schönes Stück und es ist super geschrieben und ließ sich ganz gut übersetzen tatsächlich und dachte mir, ja, das funktioniert und dann habe ich das im Husarenritt übersetzt, sodass man dann auch noch genug Probenzeit hatte hinterher.
Das heißt, das musste dann plötzlich alles ganz, ganz schnell gehen, oder?
Ja, also wir hätten sogar fast geschafft, die deutsche Erstaufführung in Dortmund, weil das ist das andere deutsche Theater, die das gemacht haben, bisher als einziges. Und die hatten Anfang November Premiere und wir dann am 14. und fast wären wir dann sogar noch schnell.
Ja, wir waren 11 Tage später. Ja, fast hätten wir sie geknackt. Ja.
Ja, und jetzt nochmal zu der Anfangsfrage zurück. Um was ganz genau geht es da in dem Stück?
Ich spiele einen Typen, der vollständig technikbegeistert ist und designverliebt und geradezu verzückt von den Apple-Produkten, die immer wieder auf den Markt kommen und ein absoluter Anhänger von der Kultmarke Apple und den Produkten und auch scherzhaft gesagt, ein Verehrer von Steve Jobs als iGod. Und dieser Freak, Nerd, Geek, sagt man ja auch, ne? Habe ich gelernt. Geek. Geek kommt über eine irritierende Meldung im Internet dazu, die Geschichte hinter den Produkten zu suchen und macht sich auf eine Reise um hinter die Produktionsbedingungen der Produkte zu gucken und kommt dann von dieser Reise zurück und erzählt sowohl die Geschichte von Apple, von der Gründung in der Garage bis hin zur Weltfirma und parallel dazu seine eigene Erfahrung in China.
Der Autor des Stückes, Mike Daisy heißt er, US-Amerikaner, das so geschrieben hat, wie er es teilweise auch selbst erlebt hat. Also diese ganze Geschichte, die da verhandelt wird, ist nicht frei erfunden, sondern sehr viel von dem, gerade dieses Apple-Fantum, lebt er selbst auch. Und ihm ist es selber passiert, dass er da Bilder gesehen hat und dann recherchiert hat und nach China gefahren ist und dort auch Sachen angeschaut hat. Also viele Sachen sind natürlich dann auch irgendwie mit dichterischer Freiheit ein bisschen übertrieben worden, wofür er auch später kritisiert worden ist, weil es ja doch ein Stück weit den Anschein zumindest macht, als wäre wirklich alles genau so passiert. Aber sehr vieles hat er tatsächlich selbst erlebt oder zumindest von Augenzeugen oder von irgendwelchen NGOs berichtet gekriegt.
Also es ist im Prinzip dann ein Erfahrungsbericht?
Ja, es hört sich ein bisschen ernst an. In erster Linie ist es wirklich 100% Unterhaltung. Und das war das auch das, was mich an dem Stück total gereizt hat, weil ich finde es wunderbar, wenn man gesellschaftspolitisch aktuell ist und gleichzeitig die Leute einfach gut unterhält. Da wird hoffentlich, und so war es bisher auch immer, viel im Publikum gelacht. Und es ist eigentlich eine Stand-up-Comedy, die dann eben auch die Schattenseite dieser Technikwelt betrachtet.
Wird das denn auch ein bisschen so auf die Schippe genommen sozusagen?
Das ist dramaturgisch sehr gut gemacht, weil auf der einen Seite schildert er eben diese teilweise wirklich total schockierenden Zustände, die da in China herrschen, wie die Leute Schichten arbeiten müssen, die 16 Stunden dauern oder noch länger und dann irgendwann einfach am Band zusammenbrechen. Und auf der anderen Seite wird aber die ganze Biografie von Steve Jobs erzählt und die Entwicklung der Firma Apple, und da sind teilweise wirklich lustige Dinge passiert, wie sie zum Beispiel Geräte entwickelt haben, die überhaupt nicht funktioniert haben oder Laptops, die in Flammen aufgehen, weil der Akku kaputt ist. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man sich so ein mega tolles iPhone anschaut. Aber das gab es alles, und das ist natürlich super fruchtbar, um daraus eben als Gegensatz zu diesen krassen Geschichten auch einfach witzige Episoden einzustreuen. Und dadurch ist es irgendwie zu keinem Zeitpunkt so, dass es in eine Richtung zu sehr kippt. Und das macht so die dramaturgische Spannung an dem Ganzen auch aus, finde ich.
Das hört sich ja spannend an. Und mit dem Stück hat auch ein bisschen Musik was zu tun. Ihr habt da was mitgebracht.
Genau, wir haben versucht, uns da von verschiedenen Seiten dieser ganzen Thematik zu nähern. Und der erste Song, den wir mitgebracht haben, ist der Tombstone Blues von Bob Dylan. Zum einen geht es da auch um die Mutter des lyrischen Ichs in dem Song, das in einer Fabrik arbeitet. Und zum anderen war es so, dass Steve Jobs und Steve Wozniak, die Apple-Gründer, als sie am Anfang in ihrer Garage rumgebastelt haben, sehr viel Bob Dylan gehört haben.
Agonie und Ekstase des Steve Jobs. Es geht um Apple-Gründer, also um Technik, und ihr habt da sicher auch eure persönlichen Erfahrungen mit.
Ja, wir haben gerade geflaxt, als wir Bob Dylan gehört haben, wo die Steve Wozniak, Steve Jobs damals mit Apple in der Garage angefangen haben, wo wir eigentlich computertechnisch herkommen. Und ich erinnere mich da an meine grandiosen Amiga 500-Zeiten. Mit zwei externen Laufwerken und einem Wahnsinnserweiterungschip auf 2 MB, wo ich mit meinem Bruder wochenendenlang Indiana Jones 4 auf 11 Disketten gespielt habe. So, ich erinnere mich da an den Markt, über den Gang, über den marokkanischen Souk, über den Markt, hat das Wechseln von 10 verschiedenen Disketten und 10 Minuten gebraucht.
Das ist witzig, Indiana Jones 4 habe ich tatsächlich auch gespielt, aber dann später auf einem 486er, das war so der zweite Computer, in dem ich saß, also ein paar Generationen später. Aber da war das schon auf CD, glaube ich, tatsächlich. aber apropos Technik, ist vielleicht auch noch ganz spannend zu dem Stück und zu der Übersetzungsfrage von vorhin, dass es natürlich so ist, dass gerade diese ganzen Sachen, die dieses Geekige ausmachen, im Wesentlichen englische Begriffe sind und die auch hierzulande irgendwie von Geeks dann natürlich so gebraucht werden, und also selbst der Begriff Geek schon als erstes, aber wir werden ja nachher vielleicht auch noch ein, zwei Episoden hören aus dem Stück, und da hört man das dann auch, dass vieles einfach auch gar nicht übersetzt werden musste oder durfte.
Wieso nicht durfte?
Naja, weil, also zum einen soll ja der Typ auch als Geek rüberkommen, so ein bisschen als der totale Technik-Nerd, und wenn der jetzt irgendwas sagt, was dann auf Deutsch erklärt wird den Zuschauern, dann ist er ja eher irgendwie, also dann fehlt ihm so das Geek-artige, sondern er ist ein ganz normaler Mensch wie du und ich, der jetzt von Technik nicht so viel Ahnung hat und der nicht einfach von sich selbst aus völlig selbstverständlich davon ausgeht, dass jeder andere sofort weiß, was er meint, wenn er von irgendeiner Platine spricht, die mit irgendwelchen wilden Zahlen- und Buchstabenkombinationen benannt ist.
Okay, also er spricht, als würde jeder eigentlich ihn verstehen wollen, also als würde jeder alles kennen.
Ja, natürlich, okay. Das ist ja für ihn ganz klar.
Ja gut, vielleicht nicht unbedingt für jeden.
ja, also wir können vielleicht in den Anfang des Stückes schneiden, wo sozusagen, was wir auch gerade, wovon wir es gerade hatten, wie man sagt, wovon wir es gerade hätte, wo Steve Jobs und Steve Wozniak in der Garage sitzen und sich die Firma gründet, nämlich 1976 im April, da war nämlich der Urknall im Apple-Universum. Also zu dem Zeitpunkt entstand unser heutiges Universum, als zum ersten Mal in Steve Jobs Hirn seine Skrupellosigkeit in Geschäftsfragen auf seine Begeisterung in Design getroffen ist. April 76. Apple ist eine kleine Garagenfirma und Steve Jobs kommt zu Steve Wozniak und sagt, haben uns da gerade ein Projekt gepitcht. Es ist ein Eilauftrag, muss in 72 Stunden fertig sein. Wir sollen ein Spiel programmieren für Atari. Breakout. Die Konditionen sind folgendermaßen, also wenn wir es hinkriegen, dass das Spiel auf 60 Chips passt, dann kriegen wir $700. Wenn wir es hinkriegen, dass es auf 50 Chips passt, kriegen wir $1,000. Und Wozniak hört sich das Ganze an und wow, er trinkt 3 Liter Mountain Dew und fängt an zu programmieren. 3 Nächte, 3 Tage durch im Supermode und nach 72 Stunden, 0 Minuten und 0 Sekunden ist Steve Wozniak wirklich fertig und schaut Steve Jobs an und sagt, ich hab's hingekriegt, dass es auf 45 Chips passt. Weil Jahre später findet Wozniak heraus, dass Atari Jobs für diesen Auftrag $5,000 gezahlt hat und Vorgaben für die Chipsanzahl gab es gar keine. So. Das vielleicht als erste Anekdote aus der Gründerzeit der Firma.
Oh. nochmal zu den Probezeiten, was wir am Anfang kurz angesprochen haben. Ihr habt das ganze Stück innerhalb von 6 Wochen auf die Beine gestellt.
Ja, schön wäre es. Also normalerweise hat man ja 6 Wochen Zeit, aber von dem Zeitpunkt der Entscheidung, dass wir das wirklich machen wollen, hat es dann nochmal ein paar Tage gedauert, bis wir Christian Bock eben dafür klar gemacht hatten oder beziehungsweise meine Intendantin das mit der Dramaturgie zusammen ihn gewinnen konnte für das Haus. Und dann hat er angefangen zu übersetzen und dann hatten wir nach dem Übersetzungsmarathon von 2,5 Wochen, den er hingelegt hat, wirklich grandios, 3,5 Wochen Zeit. So.
Okay, 3 Wochen. Wochen. Wie war das? Also war das irgendwie eher unter Zeitdruck oder habt ihr das in Ruhe doch noch machen können?
Es war unter Druck, aber wir hatten total Spaß.
Ja,
also wir haben uns dann natürlich auch intensiv im Internet mit den aktuellen Nachrichten beschäftigt, weil du wirst ja, wenn du dich einmal damit anfängst zu beschäftigen, förmlich überrannt mit Meldungen. Also sowohl aus Kalifornien, Apple als Weltkonzern, als auch von den Produktionsstätten Foxconn, Shenzhen, China. Wenn man da einmal ein Ohr aufmacht für, dann kann man da gar nicht mehr dran vorbei.
Ist das wie ist die normale Probezeit sonst von einem Stück? Also, weil bei euch jetzt 3 Wochen,
ja, nee,
normalerweise gibt es da bestimmt irgendwie eine Richtlinie oder so?
Ja, normalerweise hast du 6-7 Wochen Zeit oder jetzt gerade beispielsweise haben wir einen neuen Zyklus angefangen mit 2 Produktionen. Beispielsweise gestern hatten wir eine Konzeptionsprobe von den letzten von Gorki und 13. Dezember, Premiere wird am 15. Februar sein, also weil eben auch noch die Weihnachts-, Advents- und Silvesterzeit zwischen den Jahren, wie man so sagt, dazwischen liegt. Das sind dann jetzt 3 Monate sozusagen. Es sind 2. Ich habe mich da gerade vertan. Es sind 2, aber es sind 9 Wochen sogar. Okay. Und da sind wir mit 3,5 Wochen schon knackig dabei gewesen.
Respekt. Das sind 3 Wochen hinzukriegen.
Ganz spannend war eben dadurch, dass es in Deutschland jetzt auch in den Medien angekommen ist, diese ganze Geschichte mit Foxconn und so weiter. Übrigens war es so, dass das Mike Daisy, der mit dem Stück in den USA, also er hat, die Uraufführung war 2010 und der ist dann in den ersten 2 Jahren 200 Mal in verschiedenen Städten damit rumgetourt und hat dadurch dort auch sehr viel Aufmerksamkeit für dieses Thema geschaffen und dazu beigetragen, dass das dann irgendwann wirklich auch im Medien-Mainstream angekommen ist und eben auch in Deutschland. Und so war das für uns super, dass wir einfach auch während des Probenprozesses dann Nachrichten, die immer wieder noch kamen, wie zum Beispiel die Geschichte, dass die Schülerpraktikanten bei Foxconn beschäftigen, ohne ihnen Lohn zu zahlen. Sowas ließ sich dann ja super noch verwerten und nachträglich einbauen.
Genau, zum dreimonatigen Zwangspraktikum in 70-Stunden-Wochen, muss man dazu noch sagen. Ne? 70-Stunden-Wochen. So, ja.
Das ist hart, 70 Stunden. Das ist dann nicht mehr viel Zeit zum mal kurz erholen oder kurz schlafen.
Ja, aber es war wirklich, wir waren da so eine kleine eingeschworene Gemeinde fast, also die Intendantin. Ja. Simone Sterr hat sich bereit erklärt, auch spontan das szenisch einzurichten und Christian war Übersetzer und Dramaturg des Stückes und da war noch die Jenny Müller dabei, die so von Soufflage über Regieassistenz bis Abendspielleitung auch alles abdeckt und meine Wenigkeit und wir haben uns dann abends oder morgens dann jeweils getroffen und kamen jeweils mit neuen Erkenntnissen aus Internetrecherche oder aktuellem Spiegelzeit lesen und es war ganz spannend, weil einmal wirklich richtig tagesaktuell gearbeitet werden konnte.
Stehst du alleine auf der Bühne oder stehen ab und zu noch andere mit dir?
Nee, ich bin alleine. In der ersten Reihe sitzt noch die Jenny mit dem Textbuch und hilft mir im Notfall aus, was bisher Gott sei Dank noch nicht der Fall war. Aber ich bin alleine. Also der Holger, liebe Grüße an den Holger vom LTT, fährt noch die Vorstellung technikmäßig mit Licht. Aber sonst bin ich da alleine 75 Minuten mit ganz vielen Zuschauern. Ich fühle mich ja mit denen als eine eingeschworene Gruppe. Ja, also Agonie und Ekstase ist vielleicht auch nochmal spannend in dem Zusammenhang. Es sind ja große Worte, ne? Die vielleicht auch erstmal abschrecken. Der Todeskampf, die Agonie und die Ekstase des Steve Jobs. Aber das ist eigentlich mit diesem großen Titel erstmal nur Platzhalter für diese unfassbaren extrem Emotionen, die mit den Produkten und mit Apple verbunden sind und die wir selber auch als Menschen aus der sogenannten ersten Welt häufig genug damit verbinden.
Ihr habt noch mal ein bisschen Musik mitgebracht und das ist was?
Meine Freundin sollte
richtig
sein.
Das ist ein Song, den wir gefunden haben in der Vorbereitung. Michael Krebs hat einen ganz tollen Song geschrieben. Meine Freundin sollte von Apple sein und behandelt da auch schon in einer sehr lustigen Art und Weise die Thematik, die auch dieses Stück umfasst.
Bin ja echt kein Markenfetischist.
Der Michael Krebs hat ganz toll aufgegriffen, was eigentlich die erste Stand-up der Einstieg in dieses Stück ist. Da beschäftigt sich auch der Mike Daisy oder eben der Ich-Erzähler mit den Keynotes von Apple, die ja wie ein Festival live übertragen werden in alle Welt und hunderte von Millionen Menschen an ihren PCs auf diese Keynotes gebannt starren. Also auf den Monitor, ein Browserfenster mit dem Livestream, der Produktpräsentation und noch viele andere Fenster mit Chatrooms, wo man mit allen Leuten auf der ganzen Welt völlig hysterisch darüber fachsimpelt. Und nach dieser Veranstaltung erhebt man sich wie ein neuer Mensch. Man geht durch die Wohnung hinüber ins andere Zimmer. Und dort sitzt dann die Freundin. Die ist im Gegensatz zu einem selber dann so völlig normal. Und wenn man ihr versucht zu erklären, was einem gerade widerfahren ist, hat man das Gefühl, man würde Chinesisch sprechen. Schatz, ich will einen neuen Router. Ja, einen neuen Router. 802.11.g, Schatz, G. G ist alt, G ist langsam, unfassbar langsam. Ja, bis vor 10 Minuten war mir das noch nicht klar, aber jetzt, wo ich's weiß, will ich das Ding am liebsten von der Wand reißen, auf der Kloschüssel kaputtschlagen, runterspülen, damit ich sie mehr sehen muss. Schatz, 802.11.g? Schatz, 802.11.n. N ist neu. Mit N, da funktioniert alles endlich so, wie es uns Steve Jobs versprochen hat, Schatz. Mit N, da können wir HD-Videos über unseren RAID-Server endlich live streamen. Ja, streamen! In dem Moment meldet sich dann eine Stimme der Vernunft ganz hinten im Kopf und sagt, Patrick, du hast doch gar keinen RAID-Server. Du hast in deinem Leben noch nie HD-Videos live WLAN gestreamt. Wenn du ganz ehrlich bist, benutzt du doch das Internet nur, um reinzugehen, ein paar Mails zu checken und Tagesschau zu lesen, oder?
Und in diesem Moment wende ich mich dieser Stimme zu und sage, Schnauze! Der ist klein, weiß, quadratisch und im perfekten Bauhausdesign. Schatz, es muss einfach sein. So. Soweit vielleicht nochmal ein kleiner Ausschnitt.
Wie ist denn das szenisch umgesetzt auf der Bühne? Du stehst ja alleine auf der Bühne und da wird ja sicher noch irgendwie irgendwas gestalterisch gemacht worden sein.
Ja, das war direkt auch schon Frage, als ich zurückkam aus Schottland und das auch meiner Intendantin ja auch vorgestellt habe, dass wir gesagt haben, wie ist das überhaupt umsetzbar? Nicht nur, weil wir so wenig Zeit haben, sondern auch wenig Mittel oder wie will man es auch, wie ist es auch sinnvoll, das zu zeigen? Und jetzt erzählt es ja die Geschichte von diesem globalisierten Weltkonzern, aber letztendlich einen ganz naiven Umgang damit. Also ich bin Fan von diesen Produkten, ich verehre den Steve Jobs als iGod und ich hänge an Apple als Kultmarke. Nur letztendlich ist es ja ein ganz naiver Umgang damit und sozusagen ein analoger Blick auf die Firma, auf die Produkte und auch auf die Geschichte dahinter, vielleicht höchstens analog. Deswegen haben wir uns von Anfang an dafür entschieden, das auch analog auf die Bühne zu stellen. Also gar nicht erst medialen Hilfsmitteln, wie man es auch sonst im Theater ja kennt, mit Beamer und Video und so weiter hinterher zu rennen, was ja auch durchaus sinnvoll sein kann in anderen Produktionen, sondern auf diesen Typen, der das erzählt und auf ein paar wenige Bilder zu reduzieren, die dann wirklich wie in diesen Schweden-Krimis, hat Simone Sterr immer so schön erzählt, in dieser Fahndung der Schweden-Krimis auf einen Flipchart mit Magneten gepostet werden und die Menschen durch diese Geschichte führen.
Und ist da nicht auch noch irgendwie, steht da denn nicht vielleicht auch Technik rum? Das wäre jetzt mein erster Gedanke, dass da vielleicht wirklich Technik rumsteht.
Ja, richtig. Haben wir uns auch überlegt, also auch gerade die legendäre Technik der 80er Jahre vielleicht auf die Bühne zu stellen. Und so haben die Kollegen mit einem kleinen Gruß vielleicht nach Dortmund das auch in Dortmund umgesetzt. Christian hat es, glaube ich.
Ich habe da nur mal ein Bild gesehen. Also sie haben auch den Zuschauerraum offener gestaltet. Und das sind dann so einzelne Tische, an denen die Leute sitzen. Und der das dort spielt, läuft dann dazwischen rum und steht eben, wie gesagt, überall Technikschrott rum. Ist auch eine Möglichkeit, das zu machen. Und Mike Daisy zum Beispiel, bei dem ist es eher so eine Art Lecture-Performance. Der hat dann einen Stuhl und einen Tisch, sitzt da dran, setzt sich hin und spricht es. Also da ist es völlig reduziert, da macht er gar nichts. Aber wenn man natürlich auch Tag ein, Tag aus in einer anderen Stadt rumtourt und das macht, ist es vielleicht, also er ist auch ein bisschen übergewichtig, dann für ihn die entspanntere Variante, ohne sich jetzt irgendwie groß zu verausgaben, sag ich mal.
Ja, aber wir machen das wirklich, also ganz, ganz pur, ich komme da raus, wie in der Stand-up Tradition, wie sie sich auch in Deutschland inzwischen entwickelt hat, sprecht die Leute direkt an und nehmen sie mit auf eine kleine Reise. Ganz pur, ganz analog. Ich bin ja auch ganz, ganz großer Fan von Dieter Nuhr, der ja auch immer völlig nackig auf der Bühne steht und mit den Leuten einfach spricht. Und leider habe ich es ja nicht geschafft. Gestern war wieder Aufzeichnung in Wuppertal von dem Jahresrückblick 2012. Wird man dann im Fernsehen sehen können, aber bin ich ganz, ganz großer Fan von. Der hat auch wunderschöne Anekdoten zu erzählen über die Geschichte des Telefons oder der Telefonzelle, was man ja auch heutzutage als Mensch gar nicht mehr weiß. Ich glaube, ich bin schon, oder wir haben es zusammen festgestellt im Laufe der Produktion, zwei Generationen weiter als die heutigen Kinder, die gar nicht mehr wissen, wie es ist, in einer Telefonzelle zu telefonieren oder sich mit einem Telefon, das im Wohnzimmer steht, was die Eltern erstmal freigeben müssen, sich für nach der Schule zu verabreden. Das ist ja heute gar nicht mehr denkbar, dass man nicht überall auf dieser Welt twittern, SMS und telefonieren kann.
Hat das nicht dann auch eine andere Wirkung irgendwie, wenn, also auf einen selber und vielleicht auch auf die Zuschauer, wenn man, wenn nichts, also wenn du alleine sozusagen auf der Bühne stehst und nicht viel drumherum ist, szenisch?
Naja, also es konzentriert natürlich auch auf die Geschichte. Es gibt nichts, was ablenkt, außer wirklich der Sprache, die Leute mitnimmt auf die Reise. Und beziehungsweise es gibt ja ein paar wichtige Bilder, ein paar wichtige Rahmenplots, die dann auf diesem Flipchart gezeigt werden. Und ich lasse mir da auch alles einfallen. Oder wir haben uns da alles Mögliche einfallen lassen, was möglich ist, an Spielvorgängen zu entwickeln. Also zwischen einer Stand-up-Comedy-Nummer bis hin zu einem Schattenspiel und ja, ist alles drin.
Zum Beispiel auch diese Bilder, von denen das Ganze ausgeht. Also es ist jetzt nicht so, dass es sozusagen der leere Raum da ist und Patrick da steht und einfach nur erzählt, sozusagen wie Mike Daisy nur ohne Stuhl und Tisch, sondern es wird schon bespielt.
Okay. Wie kam das Stück an? Das hatte ja jetzt am 14. November Premiere und ihr hattet da doch sicher schon irgendwelche Rückmeldungen bekommen, oder?
Ja, ist total super. Also wir alle waren total begeistert, wie gut das Stück ankommt und wie begeistert die Leute sind, die es sehen. Wir werden das jetzt auch noch im Dezember nochmal spielen, am 27. Ist vielleicht ein Termin, den man sich schon mal vormerken könnte, weil es natürlich sehr gut in der Verbindung mit Weihnachten passt. Wer sich also an Weihnachten ein iPhone gekauft hat oder eins geschenkt bekommen hat, kann sich direkt mal ein Ticket für den 27. Dezember einbuchen, um sich mit der Geschichte hinter dem Produkt zu konfrontieren.
Oder wer eins verschenkt, zum Beispiel an den eigenen Nachwuchs, kann dann als pädagogisch wertvolle Beigabe wunderbar so eine Karte für das Stück dazu schenken, weil wenn man jetzt dieses iPhone hat, das irgendwie weiß und glänzend und total schnieke und Hightech ist, da denkt man ja im ersten Moment gar nicht dran, was da vielleicht für eine Geschichte dahinter stecken könnte. Da können wir ja vielleicht gleich auch nochmal drüber reden. Und vorher diesen wunderschönen Song von Chinese Man, was ja die perfekte Überleitung nach China wäre, spielen. Get Up von Chinese Man, das ist so eine französische Hip-Hop-Crew und dachten uns, das passt ganz schön, weil einerseits Chinese Man natürlich in Verbindung steht mit diesen Arbeitern für uns, die in Shenzhen die Apple-Produkte zusammenschrauben und zum anderen gibt es ja diese Textzeile im Refrain, get up, you lazy lad, get into your working clothes, was auch wieder schön auf die Arbeiter rekurriert. Genau.
Naja, und in diesem Monolog, also in diesem Stück Agonie und Ekstase des Steve Jobs, ist es ja auch so, ohne zu viel zu verraten, dass dieser Geek, der Ich-Erzähler, sich durch eine irritierende Meldung auf einer Apple-Gerüchteseite, und zwar über 4 Bilder, die da auftauchen, das erste Mal damit konfrontiert, wie diese Produkte eigentlich hergestellt werden. Da werden nämlich 4 Bilder aus der Fabrik im Internet veröffentlicht. Und er macht sich dann auf die Reise nach Shenzhen und zu Foxconn, dem Hersteller oder Hauptzulieferbetrieb von Apple weltweit und versucht in diesen Fabriken mit den Menschen, die das produzieren, zu reden und zu schauen, wie das eigentlich hergestellt wird. Wer sind die Menschen hinter den Produkten?
Genau, also das muss man sich ja irgendwie mal vorstellen, dass hier die Apple-Produkte verkauft werden in total gestylten Geschäften und es so ein richtiges Lifestyle-Gadget ist, ein iPhone zu haben, ein iPad und was es nicht alles gibt. Und Apple natürlich auch sich ganz stark über dieses Image definiert. Wir sind anders, wir sind elitär und sind was irgendwie für bewusste, trendbewusste Leute, die irgendwie richtig leben wollen und was da dahinter steht, weiß man vielleicht gar nicht. Und also das betrifft jetzt nicht nur Apple, sondern die ganzen großen Elektrokonzerne produzieren dort bei diesen Zulieferern. Und die Leute, die da arbeiten, die sehen ihr Leben lang so ein Gerät einfach nur auf dem Band, wenn es an ihnen vorbeifährt und werden es selber nie besitzen.
Ja, und unter Produktionsbedingungen, die man sich also nicht vorstellen kann. Also ich würde mich auch als reflektierten intellektuellen Menschen eigentlich jetzt mal großspurig beschreiben und war vollkommen umgehauen, dass bei Foxconn in Shenzhen, einer Reißbrettstadt in China mit 20 Millionen Einwohnern ungefähr, die Hälfte aller weltweit produzierten Elektrogeräte hergestellt werden. Da gibt es also einen Ort auf dieser Welt, wo die Hälfte aller Elektroartikel herkommen. Und das war mir überhaupt nicht klar. Und ja, wenn man dann genauer hinguckt, hat das dann natürlich auch damit zu tun, dass Hunderttausende von Menschen dort produzieren, Hunderttausende von Arbeitern, die aus der verarmten ländlichen Gegend in diese Städte drängen und sich wochenlang kampierend vor diesen Fabriken hinstellen, um da einen Job zu ergattern. Und entsprechend kann man mit diesen Leuten, kann man sich schon vorstellen, auch weiter als einer 40-Stunden-Woche mit 13 Monatsgehältern verfahren. Und so sind da die Arbeitsbedingungen eigentlich, ja, 70-Stunden-Wochen, miese bezahlt. Der Hauptteil der Bezahlung geht für eine Unterkunft in, Studentenwohnheime sind dagegen ein absoluter Luxus.
Ja, ist ja für jemanden aus der ersten Welt irgendwie eigentlich was Undenkbares, dass irgendwo der Faktor Arbeit noch so billig sein kann, dass es rentabler ist, zehntausende Menschen in einen großen Raum zu stecken, die jeden Arbeitsschritt einzeln vollziehen, dass es billiger ist, als das per Maschine zu machen.
Ja, und dann somit billig ihre Produkte verkaufen, damit wir wieder...
Ja, genau, der Apple also ist ja der profitabelste Konzern der Welt.
Gekauft werden können, ja. Ist ja vermutlich dann auch so.
Sie könnten natürlich auch einfach alles in den USA produzieren, aber da wären die Produktionskosten halt pro iPhone $65 höher. Und das verringert die Marge.
Ja. Ja, und das hört sich jetzt erstmal absolut respektabel an. $65 klingt ja viel, aber wenn ein Produkt $800 kostet und $460 davon Gewinn sind, bei einem Unternehmen, das 100 Milliarden Cash auf der Bank hat, dann muss man eigentlich okay. Nicht mehr darüber reden. Ja.
Wir haben nicht mehr so viel Zeit jetzt hier im Lokalmagazin. Gibt es noch was, was ihr findet, was unsere Hörer und Hörerinnen wissen müssen über das Stück Agonie und Ekstase des Steve Jobs?
Also zunächst mal natürlich sollten Sie wissen, dass falls es Ihnen gefallen hat, was Sie jetzt hier gehört haben, über das Stück, dass Sie die Möglichkeit haben, das zwischen den Jahren am 27.12. zu sehen und dann im Januar wieder am 17. und am 26. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn da jemand von den Hörern vorbeischaut.
Genau, also es gibt da noch vereinzelte Karten, auch für den 27. Dezember jetzt noch, für kurzfristig entschlossen, also relativ kurzfristig, weil jeder ist ja in den Weihnachtsvorbereitungen, aber es lohnt sich. Und 75 Minuten ohne Pause sind ja auch sehr lustig und schnell rum.
Oh, sogar ohne Pause? Ich dachte, dass da vielleicht doch eine Pause dazwischen ist.
Nein, tatsächlich ohne Pause.
Ja. Ist das nicht dann irgendwie auch anstrengend, 75 Minuten auf der Bühne zu stehen?
Ja, aber es macht ja unheimlich großen Spaß.
Okay.
Aber das sowieso. Aber es ist ja wirklich so, wenn ein normaler Abend, was weiß ich, bis zu 3-4 Stunden dauert, hat man ja als Schauspieler immer die Möglichkeit abzugehen und sich auch für die neue Szene nochmal neu aufzustellen oder so. Und hier sind es wirklich 75 Minuten am Stück, in denen ich auch nicht von der Bühne komme und mir auch die Wasserpausen einmal einteile, nach geschätzten 35 Minuten einmal zur Wasserflasche greife und dann geht's weiter. So. Aber wir haben noch einen Song mitgebracht, der auch wunderbar zu diesem Thema passt. Da können wir vielleicht später noch drauf kommen. Und zwar ist es ein wunderbarer amerikanischer Weihnachtssong, Jingle Bells Rock.
Warum hast du das Lied ausgesucht?
Ja, ein wunderbar harmonisches, wunderbares amerikanisches Weihnachtslied. In Vorfreude auf die harmonischen Tage. Aber wir haben es als Aufhänger genommen, weil ich als eine der spannenden Informationen des Stückes auch begreife, dass die Lichterketten, die wir uns an den Weihnachtsbaum hängen, alle von chinesischen Sträflingen in Gefängnissen hergestellt werden. Und das war mir persönlich auch nicht klar. Und das greift wieder auf das Stück zurück. Da geht es einfach um diese Naivität, mit dem wir damit umgehen, was in der Bekleidungsindustrie beispielsweise gar nicht mehr denkbar ist. Da hatten wir es ja schon vor 10 Jahren durch, dass man darüber nachgedacht hat, wie H&M und andere Großkonzerne in Indien, Bangladesch und überall produzieren. Und das wird vielleicht jetzt auch mithilfe dieses Stückes im Elektrobereich mal angestoßen.
Dann so viel dazu und danke, dass ihr da wart im Lokalmagazin. Also Patrick Schnieke und Christian Bock vom
LTT. Danke, dass wir da sein durften.
Ja,
gerne
schön
doch.
Hier zu sein.
Und das Stück Agonie und Ekstase des Steve Jobs ist am 27.
27. Dezember, 17. Januar und 26. Januar um 20.15 Uhr Primetime im LTT oben.